Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast und in echt. Ich habe heute Martina zu Gast.
Hi, guten Morgen.
Guten Morgen. Martina, du kannst eigentlich direkt loslegen und dich vorstellen.
Ach, okay, das ist immer so schwierig, finde ich. Außer so die Fakten. Also, ich bin Martina. Ich bin in Oldenburg geboren und wohne auch immer noch in Oldenburg. Und ich arbeite tatsächlich auch in dem Krankenhaus, wo ich geboren wurde. Also rein örtlich bin ich nicht so weit gekommen. ich bin 39 Jahre alt. Ich bin seit fast 15 Jahren verheiratet. Kinderlos, also gewollt kinderlos. Was ist wichtig zu mir? Ich bin eine sehr offene Person, sehr offen, sehr ehrlich, sehr direkt. Trifft nicht immer so auf Gegenliebe, aber bei den Menschen, wo es mir wichtig ist, schon. Ich habe einfach Spaß am Leben, also ich bin auch extrem begeisterungsfähig. Ich bin aber tatsächlich auch manchmal sehr dickköpfig und sehr eingefahren und festgefahren in meiner Meinung. Aber habe eigentlich ein schönes Umfeld, dass das dann auch gut auffängt und mir auch gerne mal den Spiegel vors Gesicht hält. Ja, ich arbeite im Krankenhaus, genau, habe ich gerade schon erzählt, im besten Krankenhaus Oldenburgs.
Welches mag das sein?
Das mag das Pius-Hospital sein. ich bin medizinische Technologin, arbeite dort im Labor. Alles, was mit Blutprobenmessung zu tun hat, ist mein Revier. Ich liebe meinen Job, ich mache den gerne. Auch wenn es nicht so klingt, haben wir trotzdem Patientenkontakt. Natürlich nicht so viel wie Pflege oder Ärzte, aber haben wir trotzdem, ist mir auch wichtig, macht auch Spaß. Und soweit erstmal zu mir, ein kleiner Einblick.
Also ich weiß ja was von dir, was ich unbedingt erwähnen möchte. Und zwar warst du eins von den Oldenburger Cheerleadern.
Ja, genau. Ich habe mit 17 damals angefangen mit klassischem Cheerleading. Die gibt es auch immer noch, die Brighty Lights bei den EW Baskets. Und dann haben sich irgendwann ein paar alte Hasen, inklusive mir, abgesplittert und ein Dance-Team gegründet. Und dann war ich noch diverse Jahre im Dance-Team. Ja, richtig.
Richtig cool. Von wann bis wann hast du das gemacht?
Boah, ich habe mit 17 angefangen und aufgehört mit, ich glaube 32, 33.
Wow.
Ja, das war schon eine lange Zeit, auf jeden Fall. War eine gute Zeit.
Hast du dann auch richtig in der Halle bei den Baskets auch da gedanced?
Ja, genau. Jedes Heimspiel waren wir dabei. Meisterschaften haben wir mitgemacht. Externe Auftritte, man konnte uns ja auch buchen. Oh, kann man wahrscheinlich immer noch.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie so eine Buchung bei dir zu Hause eingeht.
Das größte Event, wo wir mal gebucht wurden, das war tatsächlich die White Christmas Show. Das war vor ein paar Jahren, genau. Da war hier Tom Beck und Gil Oferim und, wie heißt der noch? Von Broses, dieser Sänger.
Giovanni?
Nee.
Broses.
Ja, Homosexuelle aus England.
Ross
Anthony, genau so, der war auch dabei, ja. Das war schon richtig aufregend, richtig cool. Wir konnten unsere eigenen Choreografien machen zu den Liedern. Weihnachten ist ja eh immer eine tolle Stimmung. Es hat richtig Bock gemacht. Dann waren wir richtig auf Tour, also mit Übernachtungen und Hotel. Und ja, das war schon cool. Ich habe viel mitgenommen aus der Zeit, definitiv.
Also kann man eigentlich sagen, dass ganz Oldenburg dich eigentlich kennt?
Ja. Genau, also weiß ich nicht, wie der Wiedererkennungswert so ist, weil man ist dann ja doch schon sehr verkleidet auf der Fläche, mit Kleidung, die man so im Alltag vielleicht nicht trägt und anders geschminkt, Haare und so weiter, aber ja, doch, die einen oder anderen, die kenne ich daher noch tatsächlich.
Und ich kenne das auch so aus dem Teamsport, ich habe früher selber Basketball gespielt.
Ja.
Man wird ja auch so eine Einheit. Jetzt wäre so ein Gedanke von mir, sind das auch Freundschaften, die du heute noch hast?
Das sind tatsächlich die allerwichtigsten und die allerengsten Freundinnen, die ich daraus habe. Also ich kaum eine extrem enge Freundin, würde mir jetzt auf Anhieb nur eine einfallen, die nicht dort entstanden ist. Also, weil man durch so viel, also wir haben nie einen festen Trainer gehabt. Wir haben das alles selber gemacht. Das schweißt natürlich zusammen, weil man das selber alles zusammenstellen muss. Und auch allein von den Jahren her, ich habe mit 17 angefangen, mit 33 aufgehört und die anderen Mädels waren auch so in dem Alter, sind das ja die prägendsten Jahre, die man extrem viel miteinander verbringt. Das Training, die Planung, die Auftritte, das ja Touren und so. Also meine jetzt engsten Mädels haben den Zeitpunkt kennengelernt, wie ich, keine Ahnung, mich getrennt habe unter Tränen von Freunden, wie ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, wie wir geheiratet haben. Wir haben so viel Kinder miteinander bekommen, sag ich mal. Ehen geschlossen, Ehen beendet, Dramen miteinander durchgelebt. Und das schweißt natürlich auch außerhalb dieses Team-Events. Also man geht nicht nach Hause und denkt, jo, das war's, nächste Woche Mittwoch sehen wir uns wieder um 20 Uhr. Das schweißt natürlich extrem zusammen und dadurch ist mein Freundeskreis komplett aufgebaut worden. Also ich weiß gar nicht, was ich für Freunde hätte, wenn ich da nicht gewesen wäre.
Das kann ich richtig gut nachvollziehen, weil mein engster Freundeskreis hat sich auch in diesem Lebensabschnitt sozusagen entwickelt, weil ich habe damals die Diskothek Siva zusammen mit einer Freundin gemacht.
Ach, witzig! Ernsthaft?
Ja! Das war auch. Ich
habe steile Nächte bei dir verbracht. Also, hui!
Ja, ich habe davor da an der Theke gearbeitet und eines Nachts, da war der Laden davor hieß Roter Salon.
Ja.
Genau, da habe ich an der Theke gearbeitet. Ich war noch im Abi-Jahrgang, 13. Klasse, und dann hat, da war immer nie was los. Und dann hat meine Freundin damals und ich, die heißt übrigens auch Martina.
Ja.
Mit der habe ich da immer an der Theke gearbeitet. Und wir wurden immer zur Arbeit gerufen und sind dann aber oft nicht zum Einsatz gekommen, weil nichts los war. Und das war halt richtig scheiße, weil wir brauchten ja die Kohle.
Ja.
Und dann sind wir irgendwie nachts durch die Waldstraße getigert, weil wir mal wieder nicht arbeiten durften. Und haben den Besitzer vom, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Waldstraße, da wo jetzt, ich glaube, der Irish Pub ist, da gab es früher einen Laden, der hieß das Lehmanns.
Oh, nee, Irish Pub kenne ich, aber irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass der Irish Pub schon immer da war.
Ja, das ist auch schon, überleg mal, das war 2005, also es ist gefühlt 300 Jahre her. So, und dem gehörte auch das Grand Café und die Brasserie und dem gehörten so ein paar Läden eben in der Stadt und unter anderem auch dieser Rote Salon.
Ja.
Also den haben wir da zufällig getroffen und der war ein bisschen angeschäkert und dann sind wir so mit dem ins Gespräch gekommen. Mit dem kommt man immer richtig witzig und nett schnacken und so. Und dann sagt der Mensch, Denise, warum arbeitet ihr denn nicht? Und so, ich sage, da ist ja nie was los und der Laden ist auch scheiße, weil die Geschäftsführung ist scheiße. Und dann haben wir erstmal erzählt, was wir alles kacke finden. Und dann kommt der so einen Schlüsselbund aus der Hosentasche raus und hat gesagt, ja, dann macht ihr das doch jetzt ab jetzt. Und wir so, ja, genau.
Ja.
Genau. Und dann sagt er, doch, ihr könnt ab nächstes Wochenende starten. Und dann haben wir, ich glaube, so 4 oder 5 Wochen noch den Salon gemacht und haben erstmal, wir sind ja voll ins kalte Wasser, wir waren ja, also Martina war in ihrer, ich glaube, die war gerade fertig mit ihrer Ausbildung, die hat beim Kinderarzt gearbeitet und ich war ja noch im Abi-Jahrgang und wir waren so, okay, keine Ahnung.
Wow.
Und dann haben wir den Laden, ja, wie gesagt, noch ein paar Wochenenden geführt, haben den dann zugemacht, selber umgebaut mit unserem Team.
Alter.
Ja, und dann haben wir das Ziva aufgemacht.
Ey, was eine Leichtigkeit man damals hatte, oder?
Würde total. Man
mit unserem erwachsenen Gedanken drüber nachdenken, würde man sich denken, also würde jetzt jemand zu dir ankommen und sagen, hier ist ein Schlüssel, du kriegst einen Knopf, ja. Dann würde man sagen, das muss ich jetzt ein halbes Jahr planen und was weiß ich was. Man würde das in unserem Alter gar nicht mehr machen, glaube ich.
Nein, und als ich das damals meinen Eltern erzählt habe, die sind vom Glauben abgefallen. Mein Vater hat gesagt, das geht gar nicht. Wer nicht wird, wird, wird. Also, das kannst du nicht machen. Ich glaube, das war so im April und im Mai habe ich Abitur geschrieben.
Ja.
Und dann sagt er, du bist doch völlig, bist du geistesgestört, du musst doch jetzt erstmal Abi machen. Ich habe tatsächlich beides parallel gemacht und hatte zu der Zeit auch noch eine Blinddarm-OP. Also,
Ja, du machst auch keine halben Sachen, ne?
So, denn schon. Und dann haben wir, und deswegen erzähle ich das, in dieser Zeit ein paar Mädels, mit denen ich vorher schon gut befreundet war, die haben dann da an der Theke und an der Kasse gearbeitet. Und mein Mann war DJ, mein Bruder war DJ. Also wir haben das 3 Jahre lang echt so intensiv gelebt. Und dadurch, dass wir auch die Wochenenden ja nicht irgendwie auf Tour waren, sondern wir waren immer da. Also das war unser Zuhause. Dadurch hat sich sowas Festes entwickelt. Und in meiner aktuellen Podcast-Folge zum Beispiel Romina, die hat da auch an der Theke gearbeitet.
Witzig.
Also,
was du für Geschichten schreibt, ne? Wahnsinn.
Wirklich. So wie du das auch gerade erzählt hast, so war es bei uns auch. Wir haben uns halt quasi da, hat sich das so gefestigt und dann haben halt Leute geheiratet oder hatten schlimme Trennungen oder andere schlimme Lebenskrisen oder haben Kinder gekriegt und das haben wir eben alles miteinander. Ja.
Und das verschweißt einfach. Und das sind Dinge, die kannst du ja auch nie wieder nachholen mit jemand anders. Das ist einfach, die waren dabei und nie wieder, wenn ich jetzt eine Freundin kennenlerne, die wird nie wieder das mit mir durchmachen, was meine Mädels mit mir durchgemacht haben. Das ist einfach nicht nachholbar.
Das finde ich auch. Und ich merke auch manchmal so, also zumindest jetzt so an meinem Lebenspunkt, ich bin auch gar nicht mehr so offen dafür.
Dito, ja, dito. Absolut. Aber ich glaube, das hat auch viel mit dieser Leichtigkeit, die man verloren hat und mit dem vielen Nachdenken zu tun, dass man viel kritischer ist, viel mehr in Frage stellt. Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann früher war man so, der Vibe stimmte, man war gleich, hey, best friends. Und heute ist so, erstmal abchecken, mal gucken, wie es ist. Oh, ich würde dir vielleicht nicht alles erzählen, was bei mir gerade abgeht. Das hat man früher gar nicht so extrem gehabt, finde ich.
Nee, das war bei mir auch. Also ich war auch so, ich meine, dadurch, dass ich auch so ein unbefangenes Leben irgendwie hatte, gefühlt, also war das auch so, wenn dann neue Leute ins Leben dazu kamen, war so, ja, hey, herzlich willkommen.
Fahr einfach vorbei, komm mit, spring auf den Zug auf.
Genau. Das ist heute nicht mehr. Und ich glaube zum Beispiel in unserem Freundeskreis, wir sind so, ich kann das gar nicht so durchzählen, aber ich glaube so 6, 7 Mädels, ich glaube, das ist auch ganz schwer, da reinzukommen.
Ja. Absolut, absolut.
Also wir waren vor einiger Zeit mal unterwegs und haben den Geburtstag von einer Freundin gefeiert in Holland, in einem Ferienhaus, war total nett. Und die hat auch andere eingeladen und das war auch nett, aber die haben halt nicht diese Insider und so. Also, und wir reden natürlich, weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, wenn wir so zusammenkommen, dann holen wir so alte Siva-Anekdoten raus.
Ja, ey, was wir auch alles von unseren Auftritten erzählen können, das kommt immer wieder auf den Tisch, weil man irgendjemanden sieht oder weiß was ich, oder irgendein Lied kommt, zu dem man früher einen Tanz gehabt hat oder so. Das ist, da kommt niemand mehr rein, nee.
Das ist, glaube ich, wirklich so. Ja, und Freundschaft verändert sich auch mit der Zeit, ne? Weil man ja irgendwie dann, finde ich, auch durch die Partnerschaft und so, man hat halt und durchs Arbeiten weniger Zeit und muss gucken. Für mich ist es so, ich habe irgendwann entschieden oder gemerkt und dann entschieden, ich habe echt wenig Freizeit.
Ja.
Auch weil ich gerne viel arbeite, aber ich habe wenig Freizeit, dann habe ich ja nur noch meine 3 Kinder, die irgendwie auch noch was einfordern.
Ja, ja.
Und das, was irgendwie so übrig bleibt, dass ich will das gar nicht mehr so für ganz neue Leute, glaube ich.
Ich auch nicht. Also ich bin so gesegnet mit den Leuten, die ich in meinem Umfeld habe. Da denke ich so, nee, wenn ich mal eine freie Minute habe, dann möchte ich das auch gerne denen widmen und mich mit denen befassen und nicht jetzt die so viel Kraft aufwenden, eine komplett neue, enge Freundschaft zu gründen. Also da habe ich keine Energie mehr für.
Nee, ich glaube, wenn, dann passiert das so von alleine. Also ich denke gerade so zum Beispiel an eine Nachbarin von mir, die wir wohnen 2 Straßen voneinander entfernt und haben uns immer so mal gesehen. Unsere Kinder sind zusammen in der Grundschule in einer Klasse gewesen und es war immer nett, wenn man die mal auf den Abend gesehen hat oder so. Irgendwie hat sich das entwickelt, dass wir jetzt eigentlich auch ganz dicke miteinander sind, weil wir machen immer Walk and Talk. Also wir gehen immer mit dem Hund und gibt so ein bisschen Deep Talk.
Ja.
Und die zum Beispiel ist auch eine richtig gute und wichtige Freundin für mich geworden. Aber das ist wirklich eine krasse Seltenheit. Also wenn zum Beispiel Leute, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn Leute so, wenn ich merke, die würden gerne mehr Zeit mit mir verbringen und ich mag die auch und hätte ich die 20 Jahre vorher kennengelernt, wäre es einfacher gewesen. Ja,
absolut.
Aber ja, es ist so wenig Zeit. Und der Schlüssel für Beziehungen ist ja immer Zeit.
Amen. Punkt. Ja, egal was du willst. Zeit ist auch wichtig, ne?
Ich habe mir hier was aufgeschrieben, als du gerade erzählt hast. Und ich habe eine Frage. Was ist dir denn in einer Freundschaft besonders wichtig?
Was in einer Freundschaft? Also das Allerwichtigste ist für mich tatsächlich Ehrlichkeit. Also ich sehe das oft bei Frauen, nicht bei meinen, muss ich sagen. Unehrlichkeit, schlechtes Reden, keine Ahnung, oder man redet über jemanden und wenn die Person weg, oder man spricht, jemand spricht mit mir über eine andere Person und wenn die Person dazukommt, dann legt man plötzlich eine Maske auf und verhält sich anders wie das, was man gerade so rausgelassen hat. Es geht jetzt nicht darum, dass jemand sagt, boah, hast du die gesehen, was ist das für eine Schlampe? Und dann kommt die andere und sagt, hallo. Also nicht so dieses Offensichtliche, sondern ja, auch so ein bisschen das Unterschwellige, wo ich immer denke, sei doch einfach ehrlich. Also, oder auch wenn jemand bei mir ankommt und sich über eine dritte Person aufregt, vielleicht auch zu Recht, dass ich denke, ja, das kannst du mir gerne erzählen, aber hast du denn mit der Person auch drüber gesprochen? Nee, ach, will ich nicht, hier und da. Also Ehrlichkeit ist so, so wichtig. Das ist irgendwie der Grundpfeiler, finde ich, weil nicht immer muss alles rosig sein. Also meine beste Freundin und ich haben uns auch schon mal angezickt und konnten uns fünf Minuten nicht riechen. Und dann spricht man darüber, was hat einen gestört und was finde ich blöd, wenn du wie mit mir umgehst. Und dann ist es okay und dann ist es noch gefestigter wie vorher. Also Ehrlichkeit ist so ein Grundpfeiler und auch Solidarität, finde ich. Also wenn ich wirklich jemanden als Freundin bezeichne, das mache ich nicht bei vielen, aber wenn jemand eine Freundin ist, dann hat sie auch uneingeschränkten Zugang zu meinem Leben. Und dann möchte ich auch, und das ist, beruht auf Gegenseitigkeit, ich möchte auch was zurückbekommen. Ich möchte auch, dass ich mich da auskotzen kann und dass mir nicht jemand nach dem Mund redet. Das brauche ich nicht. Mund redet, so. Aber dass mir jemand zuhört und ich mit meinen Sorgen und Nöten, aber auch Freuden zu der Person kann. Und das, ja, das ist mir, sowas ist mir schon wichtig. Also Leuten, bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass ich es kann, würde ich auch nicht als Freunde bezeichnen.
Ja, umso krasser, wenn es nach so vielen Jahren immer noch das Gefühl auch noch so besteht. Ja,
stärker denn je. Also wirklich stärker denn je. Also wir haben im Freundeskreis einfach viel, was gerade passiert, schöne Sachen, nicht schöne Sachen. Und da merke ich das immer wieder. Also dieser Zusammenhalt ist so unfassbar. Und ich finde, dass ich weiß, dass ich da wirklich sehr gesegnet bin mit dem Umfeld, was ich habe. Und ich finde es ganz traurig, wenn Leute das nicht haben. Das tut mir wirklich leid für die, weil das so ein Energiepol ist und ein Ruhepol auch und alles, was man irgendwie braucht in gewissen extremen Phasen des Lebens. Also das, ich weiß gar nicht, ich wüsste gar nicht, wo ich wäre ohne den Halt, den ich von meinen Freunden kriegen würde. Also bestimmt nicht da, wo ich jetzt bin. Und das meine ich nicht örtlich, keine Ahnung, nicht, ich hätte meinen Job nicht oder so, da haben jetzt meine Freundin nicht so viel mit zu tun, aber innerlich. Also ich bin ein ziemlich gefestigter Mensch, würde ich sagen. Es hat viel Arbeit gekostet. War auch nicht immer schön, dahin zu kommen, wo man jetzt ist. Aber ich bin jetzt absolut im Reinen mit mir. Und da haben, glaube ich, meine Freunde den größten Einfluss drauf tatsächlich.
Das weiß man ja auch aus der Resilienzforschung. Also die Resilienz, sozusagen die Widerstandskraft der Psyche oder die Fähigkeit, sich aus Druck und Stress wieder so aufzurichten, sozusagen. Daher weiß man, dass Beziehungen ein wesentlicher Faktor sind, um Resilienz leben zu können, sozusagen.
Kann ich so unterschreiben mit 8 Ausrufezeichen dahinter.
Ich habe ja mal so einen Online-Workshop gemacht zum Thema Resilienz mit so einer Gruppe. Das war total gut, weil wir natürlich ganz viel, die kriegen dann immer so Übungen von mir und dann guckt man so, wie ist es so im Alltag und welche Aspekte der Resilienz kannst du schon gut und aktiv leben und wo ist irgendwie eher schwierig, um mal so ein Bewusstsein auch dafür zu bekommen. Und da war auch so, am Ende war so klar, eine ganz wesentliche Voraussetzung, um resilient sein zu können, zumindest für die Frauen, die da mitgemacht haben, war, authentisch sein zu können. Ja. Und das, dazu gehören eben ehrliche Beziehungen. Also ja. Nur in,
absolut.
Merke ich auch in meinem Freundeskreis, nur in Beziehungen, wo ich wirklich das Gefühl habe, boah, ich kann jetzt hier genau so sein, wie ich bin, fühle ich mich auch sicher und stark.
Ja, definitiv. Und nur wenn es authentisch ist, also ich muss ja einen Raum haben, um der sein zu können, der ich gerne sein möchte. Und wenn mir der Raum nicht gegeben wird, weil ich aufpassen muss, was ich sage, wie ich mich ausdrücke, wie ich mich anziehe, was weiß ich, keine Ahnung, dann ist das schwierig. Dann ist das einfach schwierig. Und so ein, und die Persönlichkeitsentfaltung, die funktioniert nur, wenn du austesten kannst, finde ich. Auch mal, wie gesagt, auch mal einen Schlag auf eine Fresse kriegst quasi. Also nicht wörtlich gesehen natürlich, aber auch mal den Spiegel vorgesetzt, damit du auch mal siehst, was macht das eigentlich? Ich bin jetzt, keine Ahnung, nehme mir jetzt vor, dass ich mal raushaue, was ich denke, auch wenn es negativ ist. Und was macht das mit den Leuten? Und wie kommt das bei denen an? Und wie wirkt das? Da braucht man auch einfach ein ehrliches Feedback. Sonst klappt das nicht. Sonst,
ja.
Ja.
Das finde ich auch. Und was ich auch so angenehm finde an solchen Freundschaften ist, wenn man sich auch mal länger nicht hört, weil es halt einfach irgendwie gerade nicht geht oder weil man, also ich weiß zum Beispiel, ich habe ja früh meine Kinder gekriegt und da waren eben meine Freunde alle noch auf einem ganz anderen Planeten als ich.
Ja.
Und ich glaube, da war sozusagen viel Gefahr, dass man sich einfach voneinander distanziert.
Ja.
Und das ist aber gar nicht passiert, weil das war schon so fest, dass irgendwie klar war, okay, und auch selbst wenn wir uns jetzt mal irgendwie längere Zeit nicht beieinander melden, also wenn was ist, ich wüsste, ich könnte die nachts aus Kambodscha anrufen und
ja.
Ja. So.
Ich hab mal, da gab es so einen Spruch, der ging bei Instagram rum, da musste ich so lachen, weil der auch so wahr ist und mir direkt gefühlt 5, 6 Köpfe einfielen. Da stand irgendwie, die wichtigen Leute sind die, wenn du in Oslo mit einer Unterhose auf dem Kopf aufwachst, die du anrufst und sagst, kannst du mich abholen und die ungefragt losfahren. Da dachte ich so, ja, genau die sind's. Genau die sind's.
So muss es sein, ne?
Ja.
Finde ich auch. Ja, so viel zum Thema Freundschaft.
Ja.
Finde ich, ist ein schönes Thema.
Absolut und ein absolut wichtiges Thema.
Ja, das sind so Sachen, die so elementar sind und nach denen man sich ja auch so sehr sehnt, wenn man es nicht hat.
Mhm.
Aber über die man zu wenig spricht und die zu wenig Bewusstsein bekommen, finde ich.
Ja, die sind oft so selbstverständlich. Also ich habe auch, wenn ich eine schwierige Phase habe, meine Freundinnen für mich da sind und ich mich dann im Nachhinein, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat, irgendwie dafür bedanke, dass sie so da gewesen sind, dann sagen die immer, das ist selbstverständlich. Oder denke ich, das ist nicht selbstverständlich. Für euch ist es selbstverständlich und deswegen seid ihr mir so nah. Aber es gibt leider auch viele, für die das nicht selbstverständlich ist oder die keine, für die das vielleicht selbstverständlich ist, aber die keine Menschen haben, die einem das so geben.
Das, ich merke das manchmal hier in der Beratung, zum Beispiel in der Paarberatung habe ich das manchmal, dass die eine oder andere Seite sich so sehr auf die Beziehung fokussiert hat und wenn es dann an einen sehr schwierigen Punkt kommt, manchmal ja auch so weit, dass man auch in der Beratung merkt, das geht nicht gemeinsam weiter, der Weg. Das ist ja leider manchmal so,
ja.
Dass sie dann feststellen, da ist aber niemand mehr.
Ja, ich habe das und mich nicht gekümmert, ne? Ja, das ist traurig.
Ja, auch Freundschaften brauchen
Pflege.
Eine Art, ja, Pflege, Fokus.
Es ist ja auch nur eine Art von Beziehung. Klar, es ist eine andere wie die ich zu meinem Mann pflege, aber es ist genauso eine Beziehung wie zu meinem Mann, zu meinen Eltern, zu Kindern. Gut, Kinder ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber muss genauso gepflegt werden, absolut. Ja.
Ja. Wir haben im Vorfeld ja so ein bisschen die Themen besprochen.
Ja.
Und wir haben, bevor wir aufgenommen haben, ja schon kurz so ein bisschen gesprochen über das Thema Leben ohne Kind.
Ja.
Das ist ja auch ein Thema, was ich mit Carina in einer Folge vorher besprochen habe.
Tolle Frau. Also Wahnsinn, was die durchgemacht hat, auch an innerlicher Entwicklung und mit wie viel Kraft und wie viel Sicherheit sie da, also so wirkt es zumindest, aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen ist, aber auch, hatte ich vorhin auch schon zu dir gesagt, ganz traurig, finde ich, zu was diese Gesellschaft, das Umfeld sie gebracht hat. Also ich fand das ein ganz, für mich war das ein Schlüsselmoment, wo sie sagte, ich habe erst wirklich gemerkt, dass ich das nicht möchte, als ich von einer künstlichen Befruchtung nach Hause fuhr und gehofft habe, es hat nicht geklappt. Heftig. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Und das schuster ich jetzt nicht ihr zu irgendwie und sage, wie doof bist du denn? Nee, das ist die Gesellschaft und das Umfeld, was sie dazu getrieben hat, solche Maßnahmen einzuleiten. Und sie sagte ja auch, sie hat da ganz schlimm unter dieser hormonellen Behandlung gelitten. Und auch, wenn ich mir mal aus medizinischer Sicht ein bisschen Gedanken mache, was das heißt, diese hormonelle Behandlung. Traurig, ganz traurig, wirklich. Aber umso schöner, dass sie so kraftvoll und so selbstsicher jetzt aus dieser ganzen Sache da rausgegangen ist.
Sie hat auch, also ich bin mit Carina ja auch viel im Kontakt und es ist auch wirklich mit Abstand die Folge, die am allermeisten angeklickt wird, weil es, glaube ich,
ist immer noch ein Tabuthema, warum auch immer.
Ja, bestimmt, ne?
Wir streiten uns darum, wie viele Geschlechter es gibt und ob Männer und Frauen auf dieselbe Toilette gehen oder wie man sich fühlt oder ob ich mich, wenn ich morgen aufwache, als Mann fühle, als Frau oder sonst was. Aber das Thema Kinder ist immer noch so ein eingefahrenes, traditionelles Thema, wo es irgendwie auch keine Grautöne gibt, sondern ganz in ganz vielen Bereichen, aber ganz vielen Leuten immer nur in Schwarz-Weiß.
Ja, also Carina kriegt ganz viel Feedback, hat sie mir geschrieben. Also ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen zu dieser Folge. Auch ganz viel so, danke, dass ihr mal da über das Thema sprecht und so. Und danke, Denise, dass du, einer hat mir geschrieben, danke, Denise, dass du mit deinen drei Kindern eine Frau in deinen Podcast holst, die keine Kinder will.
Ja.
Habe ich so gedacht, ja, warum denn nicht? Also
ja, du denkst das, weil das für dich klar ist. Aber es gibt so viele, für die das nicht klar ist. Es gibt so viele, das erlebe ich ja auch, Mütter, die mir immer noch erzählen wollen, dass ich da irgendwann ganz blöd drüber denke und mir fehlt das Wort gerade.
Bereust?
Bereue, genau. Ganz viel Reue irgendwann habe. Oh, du wirst noch merken, was du verpasst. Und das wird dir so leid tun, wenn du irgendwann vielleicht auch körperlich nicht mehr kannst und du wirst dich noch umentscheiden. Ah, ich bin 39 Jahre alt. Ich habe 39 Jahre nie das Bedürfnis gehabt, Kinder zu kriegen. Ich habe nicht einen Moment in meinem Leben, wo ich im Nachhinein denke, der wäre schöner gewesen mit Kindern. Also natürlich kann auch mit 45 noch ein Umdenken kommen, aber ich glaube einfach nicht, dass das kommt. Und denke so, weiß ich nicht. Lass mich doch einfach so leben, wie ich bin und wie ich es möchte. Und ich werde mir die Entscheidung will ich gar nicht sagen, weil ich habe ja nie aktiv die Entscheidung getroffen, keine Kinder zu kriegen, sondern das ist ja die Frage hat sich nie gestellt für mich. Und wenn ich so glücklich bin, lass mich doch einfach so glücklich sein. Also ich lasse ja auch Leute glücklich sein, die sagen, boah, ich hätte gern 8 Kinder. Go for it. Ganz ehrlich, alles, was dich happy macht.
Ja, das ist so interessant, ne? Ich habe mich das nach der Folge mit Carina auch tatsächlich, mich hat das echt beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, was ist es, das Menschen dazu bringt, das in Frage zu stellen oder zu kritisieren?
Ja. Das ist mir. Ich sage ja auch nicht, ich meine, was ich teilweise für Sprüche schon entgegengebracht gekriegt habe, und hast du mal daran gedacht und dies und wie schön wäre das? Und wenn du jemanden, keine Ahnung, stell vor, du hast eine kleine Tochter, die sieht aus wie du oder hat die gleichen Charakterzüge wie du, wo ich denke, oh Gott, nee. Ich weiß nicht, ich gehe doch auch nicht auf Mütter zu und sage, hast du mal drüber nachgedacht, was du mit dem ganzen Geld machen würdest, mit der Freizeit, die ganzen Länder, die du bereisen könntest. Meinst du nicht, du denkst irgendwann im Alter, oh, das wäre so schön gewesen? Das mache ich doch auch nicht. Weil das ist so das, was mir wichtig ist. Das ist nicht weniger das Geld, aber ich reise extrem viel. Und das ist auch ein Grund für mich, dass ich kein Kind möchte. Klar, man kann auch mit Kindern reisen, aber es ist anders. Die Art von Reisen, die ich mache und die Häufigkeit auch, ist nicht möglich mit Kindern. Also in meiner Vorstellung. Das ist für mich auch ein wichtiger Grund. Da habe ich den Faden verloren. Keine Ahnung, das halte ich doch den Müttern auch nicht vor, weil das ist für mich schön und für eine Mama ist es schön, Familienurlaub zu machen und zu Hause zu bleiben, das Zuhause zu genießen mit den Kindern. Ist doch alles fein. Also ich lasse die doch auch so leben und sage nicht, boah, ey, was du verpasst, keine Ahnung. Du musst unbedingt mal nach Amerika oder so. Nee, wenn sie das nie möchte, möchte sie das nicht. Und wenn ihre Glückseligkeit in etwas anderem liegt, dann liegt ihre Glückseligkeit in etwas anderem. Und meine liegt da drin, mich in den Flieger zu setzen, anzuschnallen und los geht's. Ich verstehe dir dieses, aber das ist in auch ganz vielen Bereichen des Lebens so, dieses Leben und Leben lassen, das ist immer noch nicht angekommen. Und da ist keine Kinder kriegen ein ganz heikles Thema. Und ich musste mir auch schon in meinem Arbeitsumfeld da hat jemand über Kinder geredet. Ich stand dabei, aber war nicht Teil des Gespräches. Und da hat dann jemand auf mich zurückgegriffen und gesagt, ja, Martina möchte ja zum Beispiel keine Kinder. Und dann sagte eine andere Person, nee, die mag ja keine Kinder. Ey, da fasse ich mir einen Kopf. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Nur weil ich keine Elefanten im Garten stehen habe, heißt das auch nicht, dass ich keine Elefanten mag. Also das wird auch so oft pauschalisiert, man würde keine Kinder mögen, wo ich so denke, das entspricht null der Wahrheit, null, null, null der Wahrheit. Ich finde Kinder großartig, ich finde Kinder ganz toll und ganz spannend. Ich habe auch zwei echt bezaubernde Patenkinder, die ganz toll sind. Und ich finde auch Kinder, wenn Kinder groß werden, toll. Ich bin zum Glück in der Lage, durch meine beste Freundin, die hat zwei kleine Kinder, ein ganz kleines Baby noch von einem Jahr und eine Tochter, die ist 5. Da habe ich immer so das Gefühl, ich bekomme das Elternsein ein bisschen mit. Wenn auch gefiltert und auf Abstand, aber wir stehen uns sehr nah, wir tauschen sehr viel aus und meine Freundin ist auch eine sehr ehrliche Haut, also die redet das nicht schön und die ist auch eine sehr reflektierende Haut und erzählt mir viel, wenn kriselige Situationen mit dem Einjährigen jetzt eher weniger, aber zum Beispiel mit der 5-jährigen Tochter waren, wo sie sagt, boah, ich habe mich so und so verhalten und das mache ich A, damit sie das und das Gefühl bekommt oder ich habe mich so und so verhalten, das tut mir im Nachhinein leid, da würde ich gerne nochmal mit ihr drüber sprechen, wie das bei ihr ankam und so. Also ich kriege das ja schon mit. Das ist jetzt nicht, dass ich Kinder eine Welt sind, die in meinem Leben keine Rolle spielen. Ich finde Kinder toll und super und so spannend. Und dann einfach so pauschal zu sagen, die möchte keine Kinder, die mag keine Kinder oder hat kein Interesse an Kindern, das ist einfach gelogen. Das ist einfach gelogen. Und dann frage ich mich, wie die Leute die Frechheit besitzen, so etwas zu sagen. Und das sind, ich muss dazu sagen, so, das ist nicht mein engstes Umfeld, was so reagiert. In meinem engsten Umfeld habe ich sehr viel Verständnis dafür. Klar, meine beste Freundin sagt doch gerne mal, ach, ich glaube, du wärst eine ganz tolle Mutter, aber das sehe ich jetzt nicht als Druck oder so, sondern eher als Kompliment. Das sind eher Leute, die mir, wie gesagt, so Arbeitsumfeld oder so, die mir nicht so extrem nahestehen und die mich nicht extrem gut kennen. Das sind immer solche Leute. Ich hatte das vor 2 Jahren, war ich mit meiner Freundin im Urlaub. Wir standen mitten im Karibischen Meer auf Jamaika, stehen so im Wasser, ein bisschen abkühlen, quatschen ein bisschen und dann kam da ein älterer Herr an, ich würde so um die Ende 50, 60 tippen, Amerikaner. Und mit dem kamen wir ins Gespräch. Und relativ schnell fragte er, was ich irgendwie auch in der Situation übergriffig fand, aber gut, habe ich ihm ehrlich beantwortet, ob wir Kinder haben. Und dann meine Freundin, mit der ich da war, auch keine Kinder. Und wir beide so, nee, haben wir nicht. Und er guckt uns an und sagt ganz ehrlich, what's wrong with you? Und ich dachte so, dein Ernst? Ich nur so, what's wrong with you? Also, was ist denn das?
Ja, das ist einfach unfassbar. Vor allem, was das, was du gerade gesagt hast, wenn man keine Kinder will, dann mag man keine Kinder, bedeutet im Umkehrschluss ja, wenn man Kinder will, mag man die und ist kinderfreundlich sozusagen oder kann gut mit Kindern. Und das würde ich schon mal überhaupt nicht unterschreiben.
Nee, auch leider nicht immer. Es sollte so sein, dass nur Leute Kinder haben, die Kinder lieben, die das aktiv wollen und happy damit sind, aber es ist ja auch nicht der Fall. Na? Und es gibt ja auch noch, ich meine, was machen dann Frauen? Es gibt ja auch Leute, die kriegen Kinder und können ihr Kind nicht lieben. Die möchten Kinder, aber die verfallen dann vielleicht in schwere Depressionen und können es dann nicht. Ich meine, was ist das dann für eine Situation? Das ist.
Ja, ich finde immer, weißt du, wenn man was für sich entscheidet und man tut ja niemandem was damit.
Nee, genau. Es hat ja niemanden Vor- oder Nachteil. Der Einzige, der damit okay sein muss, ist mein Partner. Und genau. Der ist und ich selber und alle anderen, none of your business.
Ja, und ich glaube, das ist so schwer, sich mal rauszuhalten und genau. sich und den anderen einfach so sein zu lassen, wie er ist, weil das ist ja so viel einfacher, sich über das Leben des anderen Gedanken zu machen, anstatt mal irgendwie vor der eigenen Tür zu kehren.
Und Meinungen akzeptieren, die komplett konträr zu der eigenen sind, ist auch schwierig. Weiß ich nicht, also... Wo ist denn da das Problem?
Ja, was ich auch so
ja, und wenn ich jemanden treffe, der mit einem Hund Gasse geht, dann sage ich da auch nicht, boah, ich hasse Hunde. Katzen sind viel geiler. Schon mal Gedanken drüber gemacht, dir eine Katze zu holen? Das mache ich da auch nicht. Den lasse ich da auch nicht, wenn ich will.
Also, ich habe darüber mit Carina ja auch schon gesprochen in der Aufnahme. Ich finde das auch so krass irgendwie, dass Menschen das einfach ansprechen und hinterfragen. Ja. Du weißt doch auch einfach nie, was du da, welche Büchse der Pandora du da öffnest, ey.
Ja, vielleicht bin ich ja ungewollt schwanger. Das weiß ja nicht jeder. Das weiß ja nur mein engstes Umfeld und die Familie, dass ich aktiv gewollt keine Kinder habe. Vielleicht habe ich es ja 10 Jahre versucht und es hat einfach nicht geklappt und es ist ein ganz heikles Thema für mich.
Ich finde das Thema generell, also ich habe vor kurzem in der Beratung eine Frau gehabt, die hat irgendwie schon, ich glaube, 3, wenn ich mich richtig erinnere, 3 Kinder und die war schwanger mit dem 4. Kind und ist an einem Punkt ihres Lebens, wo sie sagt, ich kann das nicht mehr. Das ist jetzt passiert und es hätte nicht passieren dürfen, aber es ist passiert und die ist völlig überfordert, die Ehe ist am Ende und beziehungsweise die sind schon getrennt.
Ja.
Und das war so ein bisschen so sozusagen wie so ein Gruß aus der Küche kam ja. Der positive Schwangerschaftstest und dann so, oh nein.
Das ist eine gute Metapher, ja.
So. Und die hat sich entschieden, das Kind abzutreiben.
Ja.
Und mit der Abtreibung hat sie ganz viel verloren an Rückhalt und an Menschen um sie herum, weil alle irgendwie eine Meinung dazu hatten oder haben.
Meine Güte.
Und ich habe so gedacht, also toi, 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 war ich noch nie in der Situation, dass ich mir darüber hätte für mich Gedanken machen müssen. Aber ey, ganz ehrlich, wer bin ich denn, dass ich das verurteile bei irgendjemandem? Also bin ich in deren Schuhen gelaufen? Nein. Und ich glaube, also ich kenne viele Frauen, die abgetrieben haben.
Ja.
Und keine von denen, wirklich keine von denen, ist irgendwie morgens in die Klinik gehopst und hat gesagt, ach, ich mach mal eben eine Abtreibung und danach ist alles easy. Und ich glaube, deswegen erzähle ich das auch nochmal so. Das ist mir so wichtig, das nochmal deutlich zu sagen, für alle zum Nachdenken. Bevor man sich eine Meinung bildet, ne? Fühl dich mal rein. Also überleg dir mal, wie sich das für jemanden anfühlen muss, der sich zum Beispiel jetzt wie in dem Fall so entscheidet.
Ja.
Das war keine leichte Entscheidung. Und die hadert mit sich. Das ist jetzt, ich glaube, 2 Jahre her.
Mhm.
Die hadert mit sich und kämpft mit sich und hat ganz viel von ihrem Selbstwert eingebüßt.
Ja.
Und ey Leute.
Einfach mal in die Schuhe der anderen treten und einfach mal durch deren Augen blicken. Und
genau. Und ich finde, dass ich musste das auch lernen, das muss ich dazu sagen. Für mich war das auch nicht immer so, ne?
Ja.
Aber ich finde, einfach mal zuhören und mal fragen. Also ich habe gesagt, das ja so oft in meinem Podcast, aber einfach mal fragen, wenn man es nicht stehen lassen kann, weil man es vielleicht nicht nachvollziehen kann oder so, finde ich, ist es, wenn man eine gute, enge Beziehung hat, ja auch okay, nachzufragen. Also es wäre für mich jederzeit okay, wenn man mich fragen würde. Ja. Die Frage ist immer, wie fragt man? Also ist es eine offene Frage, eine ergebnisoffene Frage oder ist es so eine Suggestivfrage?
Genau, die schon eine gewisse Art der Wertung mit beiträgt, ne?
Ja, genau. Und das finde ich, da muss man irgendwie, und wenn man jemanden gar nicht kennt, ey, also.
Ja. Dann nimmst du das hin, speicherst das als Information ab und lässt es bitte so stehen.
Genau.
Punkt.
Genau. Und ich finde gerade das Thema Kinder kriegen oder nicht Kinder kriegen, ne?
Ja.
Also.
Sehr heikel. Ich bin nur froh, dass ich in meinem, also auch in meiner Familie, ein Teil meiner Familie, mütterlicherseits, die sind, ist auch alles ländlich und ja auch noch so traditionelle Wertevorstellungen, was ja auch gar nicht schlimm ist. Aber da habe ich eigentlich auch nie Probleme mit gehabt, dass ich keine Kinder möchte. Meine Mutter, das ist, glaube ich, die Person, die am allertraurigsten ist. Aber ich habe ja noch einen Bruder mit Schwägerin, die haben jetzt gerade ihr zweites Kind gekriegt. Da ist sie erstmal ein bisschen gesättigt. Die haben so eher, sag ich mal, das klassische, klassischen, traditionellen Weg eingeschlagen. Da kann die Familie sich austoben. Und ich bin immer die, die gefragt wird, und? Hast du Koffer schon wieder gepackt? Also, nee, in meinem familiären Umfeld habe ich da wirklich keine negativen Erfahrungen, auch bei meinen Freunden nicht. Es ist wirklich so, die Leute, die zwar in meinem Umfeld sind, wie auf der Arbeit, aber die mir nicht so nahe stehen. Und das sind die einzigen, wo ich immer denke, ja, gut, den Spruch, Satz, keine Ahnung was, hätte man sich mal klemmen können. Ich habe auch dieser klassische Satz, da bin ich wirklich wortlos aus der Unterhaltung rausgegangen, der mir gesagt wurde, ich würde nicht wissen, was Liebe ist, bis ich nicht Kinder weggebracht habe. Da habe ich auch nur gesagt, okay, und bin aufgestanden und gegangen und dachte nur, du bist ein ganz armer Knopf, wenn Kinder das erste und einzige sind, wo du wirklich merkst, was Liebe ist. Also, was ist das für eine Aussage? Das ist, ich meine, Liebe zu Kindern ist mit Sicherheit anders, aber ganz ehrlich, die Liebe zu meiner besten Freundin ist auch eine andere, wie sie zu meinem Partner oder wie die zu meinem Bruder. Jede Liebe ist unterschiedlich und ich denke so, wenn Kinder das Einzige sind, was du lieben kannst, dann tut mir das ganz leid für dich. Also ich habe...
Ja, vor allen Dingen, was soll, das finde ich, selbst wenn man das für sich so empfindet, ne? Was soll denn so ein Spruch? Also mit welchem Ziel? Das ist nur verletzend.
Ja, das finde ich total übergriffig, weil das stellt mich ja auch so dar, dass meine Liebe, die ich Leuten oder auch Tieren gegenüber habe, keine richtige Liebe ist. Und was weißt du denn, was für mich Liebe ist? Liebe ist ja auch so ein Spektrum an Gefühlen und Dingen, die man empfinden kann. Du weißt doch gar nicht, wenn du sagst, du liebst deinen Mann und ich sage, ich liebe meinen Mann, dann ist das immer noch nicht das Gleiche.
So. Ja, das ist komplett so. Und ich merke das hier in der Paarberatung oft, es gibt ja so verschiedene Sprachen der Liebe. Also ich frage frag ja immer eigentlich meistens am Anfang oder sonst im Verlauf, aber meistens am Anfang, wie zeigst du deine Liebe und wann fühlst du dich geliebt? Und das ist so krass individuell und
total.
Ey, ganz ehrlich, das ist wie mit allen Gefühlen, die sind einfach immer situationsbezogen, beziehungsbezogen, individuell gelebt. Bei manchen Menschen gibt es auch eine Erlaubnis, Dinge zu fühlen. Es kommt auch auf die Art der Gefühle an. Also, ey, das ist... Und ich kann mich erinnern, als ich mein erstes Kind gekriegt habe, da hat mich meine Freundin Bonnie gefragt, ob meine Partnerschaft jetzt darunter leidet. Da habe ich gesagt, wie meinst du das? Und da hat sie gesagt, ja, weil du liebst du Nico jetzt weniger? Also ist jetzt sozusagen... Sohn, ist der jetzt an die erste Stelle gerutscht und wie geht Nico damit um, dass du den jetzt mehr liebst? Und da habe ich zu ihr gesagt, nee, ich liebe den nicht mehr, ich liebe den anders. Also, als ich meine Kinder gekriegt habe, war das immer so, als wäre so ein, als man kann sich so vorstellen, als wäre mein Herz so ein Mehrparteienhaus, Und da wäre so ein kleiner Anbau.
Ja,
so, genau. So ein schöner Anbau, auch mit Dachterrasse und Wintergarten. Und der ist schon ziemlich gut. Aber das hat gar nichts verändert in meinem Gefühl zu meinem Mann oder zu meinen Freunden oder so.
Ja.
Und es entsteht auch nicht so eine, also habe ich zumindest nie so empfunden, so ein Abgleich. Also so.
Das finde ich auch immer. Wen liebst du mehr? Du müsstest dich entscheiden. Dein Mann oder deine beste Freundin, wen liebst du mehr? Es gibt niemanden, den ich mehr liebe. Ich liebe jeden auf seine individuelle Art. Und das ist ja bei Kindern mal ebenso, ne?
Also ich glaube, was ich sofort unterschreiben würde, für mich jetzt persönlich, ne, weil ich Kinder habe und das Gefühl habe sozusagen für die, meine Urgroßoma sozusagen, die hat im Krieg einen Mann verloren und ein oder zwei Söhne. Ich glaube zwei. Aber auf jeden Fall hat die irgendwann zu meiner Oma gesagt, ein Mann kann es verlieren, aber ein Kind nicht.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich das so eins zu eins unterschreiben würde, weil ich liebe meinen Mann schon sehr und ich werde, also ich möchte jetzt nicht die Überschrift geben, ja, wenn er halt weg ist, ist er weg. So ist es nicht. So ist es wirklich überhaupt nicht.
Nein.
Aber ich muss schon sagen, die Vorstellung, dass einem von den Kleinen was passieren würde, das ist schon, also das ist.
Das kann ich aber auch, also das glaube ich, weil ein Kind, was man selber geboren hat, auch noch etwas anderes ist, wie ein Mensch, der irgendwann in dein Leben kam, finde ich, sondern das ist ein Kind, ist ja etwa ein Mensch, für den du dich aktiv entschieden hast, im besten Falle, den du immer wolltest, den du selber gebaut hast, ne, als Frau, und das ist ja, glaube ich, auch noch Thema heute, also das ist ja, was dein Körper da gemacht hat und das ist ein Teil von dir, ein anderer Teil von dir, wie es ein Partner, der aktiv irgendwann zu einem Zeitpunkt X in dein Leben kommt, das ist, glaube ich, auch anders. Also das ist, deswegen sage ich ja, diese Liebe zu Kindern ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz besonders, weil es ein ganz anderes Verhältnis ist wie zu allen anderen Menschen, die extern in dein Leben gekommen sind, ist aber, ja.
Ja, das glaube ich auch. Und ich muss auch noch eine Sache zu diesem Thema sagen, bevor wir zum nächsten huschen. Ja. In dem Gespräch mit Carina ging es ja auch darum, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, wenn du dann irgendwann alt bist, wer kümmert sich denn dann um dich, so ungefähr? Ne? Und dann bist du allein im Alter.
Ja.
Und wir uns ja darüber unterhalten, ob man jetzt dafür ein Kind bekommen sollte. So nach dem Motto, okay, ich kriege meine eigene Alterspflege, die gebäre ich.
Ja.
Das ist irgendwie skurril, finde ich.
Ja, das und, ist pur, wer aus solchen Gründen Kinder kriegt. Also
so, und ich habe auch so gedacht, und genau da liegt auch der Hund begraben. Ich habe so oft hier in der Beratung das Thema Parentifizierung, also die Umkehr von Verantwortung in Kindheit und Jugend. Und die werden ja quasi schon parentifiziert geboren, diese Kinder.
Ja. Ja.
Also nach dem Motto, irgendwann möchte ich die Eigenverantwortung abgeben und dafür baue ich mir jetzt einen Menschen.
Genau.
Ja.
Das heißt, es wird eigentlich schon mit Aufgaben und einem Werdegang belastet, in Anführungsstrichen, geboren.
Ja, und das ist, also das, das finde ich total verschoben. Also ich würde mich auch freuen, wenn meine Kinder, wenn ich alt bin, in meiner Nähe sind. Einfach, weil ich die gerne um mich rum habe und die irgendwie cool finde.
Du kannst nicht verlangen.
Auf keinen Fall.
Und du weißt, wenn gar nicht das Leben spielt, ob deine Kinder im Alter noch da sind. Ich meine, ich arbeite im Krankenhaus. Bei uns sterben ja nun mal auch Menschen. Und du glaubst nicht, wie oft ich das durch viel Austausch mit Schwestern, Ärzten und so mitbekomme, wie oft Menschen alleine sterben. Und wenn man fragt, haben die Angehörige, ja, die haben drei Kinder. Sagst, wo sind die Kinder? Das hat mir eine ganz liebe Schwester letztens im Nachtdienst, da hat man ja manchmal ein bisschen mehr Zeit zu schnacken, eine Patientin eingeliefert, die sah so explizit verwahrlost aus. Wirklich. Sie sagte, ich dachte erst, sie ist obdachlos tatsächlich. Und damit meine ich jetzt nicht einen dreckigen Pulli und eine dreckige Hose an. Nein, die hatte komplett verfilzte Haare, Finger und Fußnägel, die seit Jahren nicht gepflegt wurden. Und das hat dann ja auch irgendwann gesundheitliche Aspekte, nicht nur ästhetische. Ich saß da über eine Stunde und habe der Dame die Haare gebürstet, weil die so schlimm aussah. Und da habe ich auch gefragt, gibt es da Angehörige? Ja, es gibt 3 Töchter. 3 Töchter, die auch alle in Umgebung leben, also nicht die nach Australien ausgewandert sind, wo es vielleicht nicht geht. Ne? Und da sehe ich immer wieder, nur weil du Kinder hast, heißt das noch lange nicht, dass du nicht alleine bist im Alter. Wirklich, das erlebe ich ganz oft auf der Arbeit. Das ist super traurig.
Das habe ich auch schon so oft mit Leuten irgendwie besprochen, das Thema, dass am Ende reicht es nicht einfach nur ein Kind zu kriegen. Du musst halt einfach auch richtig krass in die Beziehung zu diesem Kind einzahlen, ein Leben lang, damit die überhaupt das Bedürfnis haben, bei dir zu sein, sozusagen. Und
es gibt ja auch Faktoren, wo du vielleicht gar nicht so schlimm Einfluss drauf haben kannst. Wie entwickeln die sich später? Mit wem pflegen die Umgang, wenn die mal in so ein Alter kommen, Pubertät, junges, erwachsenes Dasein, wo man sich bildet, wo man seine Grundpfeiler vielleicht zusammensammelt. Wenn die da einen Umgang haben, der nicht so ganz der Beste ist, dann kannst du da oft nicht mehr eingreifen. Ne? Das ist ja auch, das sind so, Fellräder, die du auch nicht immer in der Hand hast, leider. Ne?
Also es ist einfach überhaupt nicht planbar und es ist total komplex. Und eine gute Freundin von mir, das ist quasi so eine mütterliche Freundin für mich. Mhm. Ist auch meine ehemalige Chefin, deren Töchter, die sind ein bisschen jünger als ich. Und die eine von denen ist auch ins Ausland gegangen. Und die haben eine super enge, ganz liebevolle, fürsorgliche Beziehung zueinander, sind ganz viel im Kontakt und trotzdem liegen da irgendwie, ich weiß nicht, 1700, 1900 Kilometer dazwischen.
Wow. Und,
dann ist eben so.
Ich glaube, der Horror für jede Mama, oder?
Ja, also ich glaube, für mich ist die Vorstellung, dass mein Sohn in ein paar Jahren von der Schule abgeht und irgendwo hingeht, da denke ich schon irgendwie, okay, krass, und dann ist das schon vorbei irgendwie. Ja. Also irgendwie ist es komisch. Aber ich muss auch sagen, dass ich schon auch sehr Sorge dafür trage, dass ich ganz viel in meinem Leben habe, was unabhängig von meinen Kindern mich erfüllt und mir Spaß macht.
Also ich glaube, dass du nicht in so ein Loch fällst, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, ich kann auch gut sozusagen, wenn die dann irgendwann ihr eigenes Ding machen, kann ich auch gut mein Ding machen, sozusagen. Ja. Also für mich ist wichtig, dass wir im Kontakt miteinander sind und in Beziehung. Aber ich glaube, das sind wir, weil, ich habe es jetzt gemerkt, man merkt es an Kleinigkeiten, mein Sohn war hier auf so einem Fest bei uns. Und der ist dann irgendwann abends, der darf jetzt ja auch ein bisschen länger, der ist jetzt ja 16.
Ja.
Und dann hat er mir einfach so Schoko-Erdbeeren mitgebracht.
Oh, süß. Okay. Das ist so durch die Blume. Ich denke an dich, ich hab dich lieb.
Ja. Und ich habe gedacht, das sind so Momente, wo ich denke, ey, wenn dein 16-jähriger Sohn von so einem Fest kommt mit seinen Kumpels und auf dem Nachhauseweg.
Vor allem Kumpels, das ist ja dann auch noch so eine Sache. Nee, ich kauf doch eben für meine Mama jetzt Erdbeeren mit Schokolade, weil sie mag sie gerne. Das ist ja auch ein Standing, was er dann
hat. Ja, ich fand das sind so Momente, wo ich merke, okay, wir haben, glaube ich, echt eine gute Beziehung zueinander. Ja. Da ist ganz viel. Und die können auch, wir sind viel im Kontakt, aber die haben eben nicht die Verantwortung dafür, dass es mir gut geht oder dass es meinem Mann gut geht. Da sind die, war nicht immer so. Ich habe da auch hart dran gearbeitet und mir musste das auch viel ins Bewusstsein kommen. Momente, wo ich gemerkt habe, oh scheiße, das läuft hier auch gerade in eine falsche Richtung. Ich muss was verändern. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel generell im Leben. Es läuft nicht immer, es ist bei jedem immer gut, aber einfach mal stehen zu bleiben und mal zu überlegen, okay, wie passiert es gerade und wie will ich es eigentlich entwickeln? Weil das sind 2 unterschiedliche Dinge.
Mhm.
Ich würde gerne noch mit dir zum Abschluss über ein Thema sprechen, das hatte ich dir ja vorher auch geschickt, und zwar Weiblichkeit.
Ja, großes Thema. Wirklich habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ist ein schwieriges Thema, gerade zu heutigen Zeiten, glaube ich, wo sich alles ein bisschen im Umbruch befindet irgendwie.
Was macht es für dich schwierig?
Ach, das ist auch genauso wie Liebe, glaube ich, ein sehr individuelles Empfinden. Und es ist schwierig in Worte zu fassen, weil ich finde Weiblichkeit, also für mich ist Weiblichkeit fast ausschließlich innerlich. Nicht so viel äußerlich, klar, ich fühle mich auch weiblich, wenn ich mich in ein tolles Kleid schmeiße und meinen Goldschmuck umlege, mir, weiß ich nicht, schicke Frisur mache, mich schminke und irgendwo weggehe, ist natürlich auch weiblich, aber innerlich finde ich viel mehr, deutlich mehr, was Weiblichkeit ausmacht. Und da ist ein Wort, und zwar, oder zwei Worte, nehmen wir drei Worte. Stärke, Kraft und Resilienz ist für mich absolut weiblich. Ich will nicht sagen, dass Männer das nicht haben, aber ich finde nicht in der Form und in der Fülle, wie Frauen es haben. Und ich finde, diese drei Begriffe, die stellen sich aus weiteren Eigenschaften zusammen, die ich bei Frauen als viel ausgeprägter empfinde, und zwar sowas wie Fürsorglichkeit, Empathie, Authentizität, Reflexion, Adaption auch und Solidarität. Das sind so Begriffe, die sind mir gestern so, als ich drüber nachgedacht habe, was ist Weiblichkeit, sind die mir relativ schnell in den Kopf geschossen. Ich finde, Frauen sind unfassbar stark und in ihrer Stärke, also die haben, finde ich, viele Eigenschaften, die oft negativ behaftet sind, wo ich mich frage, warum, wie Emotionalität und auch Ehrlichkeit und auch ja, Authentizität in ihrer Art und Weise, dass die auch sagen können, was wirklich in ihnen abgeht, auch wenn sie traurig sind, wenn sie gerade viele Emotionen, auch wenn die schlecht sind, durchleben, lassen Frauen das, finde ich, raus, was gut ist. Und das wird ja oft negativ behaftet, weil dann heißt es, du bist schwach. Weil du zeigst, wie vulnerabel du bist, wie verletzbar du bist, wo deine verletzbaren Seiten sind. Und da denke ich immer so, das ist doch keine Schwäche. Das ist für mich eine absolute Stärke. Und das, finde ich, haben Frauen deutlich mehr, dass die das machen und können und dazu stehen, wie Männer. Es gibt auch Männer, die das sehr gut können. Ich will das gar nicht pauschalisieren. Alle Männer sind einfach stumpf. Nee, mit Sicherheit nicht. Aber es ist für Männer, glaube ich, schwerer, sich verletzlich zu zeigen. Das ist aber auch so ein Ding, wo die Gesellschaft zu beiträgt, dass Männer das nicht dürfen, immer noch nicht. Männer müssen immer noch stark sein, dürfen nicht weinen, dürfen keinen Herzschmerz haben. Die müssen die starke Schulter sein und die Frau da dran lehnen lassen. Und ich denke mir immer so, wenn ich eine starke Schulter brauche, dann denke ich tatsächlich schneller, glaube ich, an meine Freundinnen, weil die viel stärkere Schultern haben. Also nicht gar nicht jetzt gegen meinen Mann, ne? Der hat auch eine wunderbar starke Schulter, wo man sich anlehnen kann. Aber Frauen haben eine anders starke Schulter. Und Frauen sind so loyal auch und haben so viel Solidarität. Das ist für mich absolut weiblich. Ich glaube, wenn viele Führer der wichtigen Länder dieser Welt, große, wichtige Länder, wenn da viel mehr Frauen wären, weiß ich nicht, ob die Geschehnisse, die gerade in der Welt laufen, anders vielleicht laufen würden. Frauen sprechen viel mehr, die sind viel mehr kommunikativer. Das ist für mich absolut weiblich, Kommunikation. Ich meine, du arbeitest in dem Metier. Ich rate mal ins Blaue hinein, das ist so, was ich denke, dass viele Paare, die zu dir kommen, dass die Frau den Anstoß gegeben hat. Musst du nicht Stellung? Nee, gar nicht. Aber das denke ich so, dass Frauen mehr kommunizieren und mehr offen sind, zu sagen, wir packen das jetzt an, wir reden über Gefühle, wir klären etwas, wir streiten uns nicht, sondern wir klären etwas. Und das ist so stark, das ist so wichtig und das finde ich ist bei Frauen einfach mehr ausgeprägt und auch diese Solidarität, die und Empathie, die ich jetzt zum Beispiel in meinem Freundeskreis habe. Klar, Männer haben auch Solidarität und Empathie, aber manchmal frage ich mich, ob das so uneingeschränkt ist, wie es bei Frauen ist. Wäre ein Thema, wo man mal mit einem Mann drüber reden müsste.
Das finde ich total interessant, weil du ganz viele Sachen gesagt hast, von denen ich gelernt habe, nicht fachlich, sondern zwischenmenschlich, privat sozusagen, dass das genau andersrum ist.
Ja.
Also Männerfreundschaften so für immer sind, dass, du hast vorhin gesagt, Ehrlichkeit bei Frauen, ich kenne auch diesen Begriff der Doppelzüngigkeit.
Ja, absolut. Also habe ich ja vorhin auch gesagt, es gibt auch Frauen, ne, die natürlich nicht so sind, aber das finde ich eher die Ausnahme.
Mhm.
Oder ich sehe mehr Frauen, die so sind, so ehrlich. Aber gut, ich bin natürlich auch eingeschränkt in meinem Umfeld und da sind die Frauen definitiv so. Ich verstehe den Punkt mit den Männern, Männerfreundschaften, dies und das. Die halt, ne, das kann ich nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob Männerfreundschaften so tief sind. Also ich.
Meinst du, ob die, dass die ihre wirklich tiefen emotionalen Gefühle und so miteinander teilen?
Ja. Das weiß ich nicht.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht.
Hm.
Also ich bin ja.
Ich empfinde das oft nicht so. Also weiß ich nicht. Jetzt mal als kleines Beispiel, wenn es geht einer Freundin schlecht und wir sprechen mit ihr und keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, eine Freundin geht es schlecht und ich würde nicht nur in dem Moment, wo es ihr akut schlecht geht, mit ihr sprechen und sagen, hey, was kann ich für dich tun? Lass raus deine Gefühle, weiß ich was. Sondern ich würde am nächsten Tag und die nächste Woche und ich würde immer wieder nachhaken und so erfahre ich das auch von meinen Mails. Ist alles okay? Möchtest du nochmal sprechen, dies, das? Das Thema ist nicht damit für mich gegessen, dass ich einmal mit ihr darüber spreche, sondern dass ich sie da irgendwie begleite auf diesem Weg. Und irgendwie habe ich also oft das mitbekommen, dass Männer, natürlich, die kümmern sich auch, dann geht es jemandem schlecht. Und dann ruft man vielleicht an, sagt, hey, wollen wir quatschen? Möchtest du irgendwie, soll ich dich abholen im Auto? Fahren ein bisschen rumgehen, spazieren? Und dann kümmern die sich, aber dann ist es irgendwann auch vielleicht ein bisschen schneller gegessen. Wenn man das fragt, nach 2 Wochen hast du mit XY nochmal darüber gesprochen. Wie geht's denn immer heute? Hatte das irgendwie ein bisschen verdaut? Ach so, ja, nee, habe ich jetzt gar nicht nochmal gefragt. Das ist so eine männliche Antwort, finde ich.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ich habe mich gerade gefragt, ich habe, als ich studiert habe, ein Modul belegt, das nannte sich Gene oder Sozialisation. Also was macht den Menschen zu dem, wer er ist, also wie kommen wir auf die Welt und was lernen wir?
Ja.
Und dann ging es um einen Begriff, der nennt sich Doing Gender, also der Geschlechtlichung des Menschen sozusagen. Mhm. Das heißt, wir kommen auf die Welt und sind wir so, weil wir Mann oder Frau sind oder welche Geschlechtsform auch immer, oder sind wir so, weil wir dazu gemacht werden?
Ja.
Dieses Gespräch, das ist so, ich finde das total spannend, weil gerade dadurch, dass ich dann Kinder gekriegt habe und die ja, ich wollte das natürlich, ich wollte so total die offene Mutter sein und so meine Kinder dürfen immer so mit allem spielen.
Ja.
So, ich wollte es natürlich perfekt machen. Und ich habe denen wirklich immer alles Mögliche zur Verfügung gestellt. Also so gar nicht von wegen, okay, ich habe jetzt einen Jungen, also kaufe ich irgendwie 5 Matchbox-Autos und eine Autogarage, fertig.
Rosa.
So. Sondern der hat echt alles zur Verfügung gestellt bekommen und er hat sich trotzdem immer für die eher, ich würde jetzt mal sagen, ich will nicht sagen Jungs-Spielzeug, das finde ich so doof, den Begriff, aber für Sachen entschieden, von denen man vielleicht eher gedacht hätte, okay, die sind in der Jungs-Abteilung sozusagen.
Ja, ja.
Und meine Töchter zum Beispiel genau andersrum. Also die, und die haben auch alles zur Verfügung.
Mhm.
Also spielzeugtechnisch war das irgendwie total klassisch bei denen.
Ja.
Und ich habe mich gerade so gefragt, weil ich habe das in der Frühförderung, als ich mit Eltern und Familien gearbeitet habe, natürlich par excellence ständig gehabt, das Thema, und mit meinen eigenen Kindern natürlich auch. Also diese Frage, sind Frauen die sozialeren Wesen, weil wir das auch schon von klein auf mehr von denen abverlangen? Also so nach dem Motto, kümmere dich, sei fürsorglich, sei da, mach deine Sachen, sei eigenverantwortlich. Nehmen wir den Jungs von vornherein zu viel ab? Also es hat ja auch was mit der Mutter-Tochter- und der Mutter-Sohn-Beziehung zu tun. Und dadurch, dass Mütter mehr die Care-Arbeit machen,
ja,
und mehr zu Hause sind, haben sie natürlich auch mehr Erziehungsverantwortung. Und es wäre spannend, mal zu wissen, wie sehr werden Jungs und Mädchen vielleicht anders erzogen, wenn der Vater mehr zu Hause ist.
Ja. Aber ich bin zum Beispiel, also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich, glaube ich, 10 oder 11. Und danach bin ich mit meinem Papa groß geworden und meinem Bruder. Also ich bin in einem männlichen Haushalt groß geworden. Und ich sag mal, da nach 10, 11 waren ja auch noch prägende Jahre, definitiv. Und trotzdem bin ich, was diese Attribute, die ich gerade aufgezählt habe, für mein Verständnis weiblich geworden. Also mit Fürsorge und Solidarität und Offenheit und Reflexion und Adaption. Also weiß ich gar nicht.
Ja, das ist spannend. Ich
glaube, dahingehend, dass es vielleicht schon eher ein bisschen genetisch, vor allen Dingen aber auch hormonell vielleicht bedingt ist. Also man muss ja einfach aus medizinischer Sicht sagen, dass Frauen echt Opfer, in Anführungsstrichen, der Hormone sind. Also man darf nicht unterschätzen, was Hormone mit einem macht. Und damit meine ich auch nicht, keine Ahnung, einmal im Monat ist eine Frau eine Woche schlecht drauf. Mhm. Sondern auch Hormone, die jetzt auch nicht unbedingt im zyklisch verlaufen bei dir, sondern auch andere Hormone, die durchgängig da sind, die sind bei Frauen und Männern sehr unterschiedlich. Auch Frauen haben zum Beispiel Testosteron, wissen auch immer viele nicht. Und da kommt es dann auch drauf an, wie viel Testosteron hat jemand oder hat auch eine Frau oder weiß ich nicht, Schilddrüsenhormone, die sind jetzt auch nicht unbedingt extrem von der Schwankung abhängig, wie bei Frauen Hormone, die für Zyklus zuständig sind. Ich glaube auch, dass das ganz viel körperlich, und das ist dann für mich eher medizinisch, biologisch gemacht ist, dass Frauen so sind, wie sie sind.
Ja, ich, wie gesagt, ich finde das total spannend und ich kann das nur so wiedergeben, dass das bei uns, dass wir versucht haben, das so nicht gesellschaftlich zu formen,
ja,
und es sich trotzdem von alleine sozusagen.
Ja, spannend.
Schon sehr in so einer, also ich würde sagen, so meine Töchter zum Beispiel, die sind trotzdem sehr unterschiedlich. Meine mittlere Tochter, die fand schon immer Kleider und Glitzer und keine Ahnung was toll. Und das muss ich ehrlich sagen, das kann gar nicht von mir kommen. Also wirklich überhaupt nicht so eine Mutter, die, ich bin selber so nicht, nie gewesen. Ich bin früher mit Jogginghosen am liebsten in der Grundschule zur Schule gegangen.
Ja.
Also, und am liebsten, also wenn meine Mutter es erlaubt hätte, auch noch mit Gummistiefeln. Also,
ja, geil.
So.
Mutschermäßchen.
So, ja, ganz, ich bin wirklich da nie so gewesen.
Mhm.
Und deswegen ist das nicht anerzogen. Das kam wirklich echt von alleine. Und
ja,
meine kleinste Tochter, die ist, glaube ich, ein bisschen, ich finde den Begriff scheiße, aber ich verwende ihn jetzt mal so ein bisschen buschikoser.
Ja.
Wie die Mutti. Genau, und man kann ja auch nicht sagen, dass sie die genau gleich groß geworden sind, weil natürlich sind sind die Gegebenheiten immer etwas andere. Ja. Aber so vom Kern her
konnte das Kind aussuchen, wie es das geht, ne?
Genau, und ja, also die sind schon, ja, das ist, es ist spannend. Es ist und bleibt spannend. Ja. Und ich finde, das Thema Weiblichkeit ist etwas, worüber ich mir richtig viel Gedanken mache.
Ist auch so, da hat auch jeder, finde ich, seine eigene Wahrheit. Also wenn jemand die Folge jetzt hört und sagt, nee, also Solidarität ist bei mir viel mehr unter Männern und als unter Frauen, ja, go for it. Das ist, ne? Jeder hat da seine eigene Einstellung. Ich ziehe ja natürlich meine Schlüsse auch aus dem, was ich erlebe. Und ja, wie schon gesagt, ich bin echt mit ganz, ganz, ganz vielen tollen, starken Frauen in meinem Umfeld gesegnet. Und über die habe ich gestern auch drüber nachgedacht und gedacht, ja, also das sind für mich alles richtige Frauen, also richtige Powerfrauen in den unterschiedlichsten Bereichen. Was ist das, was sie für mich so weiblich macht? Und das waren, ja, da waren viele dieser Dinge bei, die, wo ich gesagt habe, dass das, die hat, also, wenn man mal allein überlegt, was Frauen reißen, ich komme nochmal auf meine beste Freundin zurück, vielleicht sollte ich mal eine Podcast-Folge über sie machen, die ist zweifache Mutter, die hat eine 5-jährige Tochter, ein 1-jähriges Kind, die geht arbeiten, ihr Mann ist selbstständig und das weißt du selber, heißt ja, dass man weniger, also Selbstständige sind ja zu 99% zeitlich mehr eingeschränkt, wie wenn du so einen 9-to-5-Job hast. Was die alles wuppt, also das ist, hatte ich schon erzählt, dass sie auch arbeiten geht? Auch arbeiten dazu noch. Das muss man sich mal überlegen, was die alles reißt. Und ich finde, und ohne sich zu beschweren, ne, also die macht das mit so viel Herzblut. Und wenn man mal überlegt, das ist so eine Sache, finde ich, die Frauen auch einfach so 1A können, dass alles geregelt kriegen, so doppelt und dreifach Belastung und das durchziehen und schaffen. Und klar hat die auch mal einen Tag, wo sie sagt, boah, ich bin fix und fertig. Aber das sind so Dinge und Stärken und Kraft, die für mich total weiblich sind. Und da geht es nicht darum, dass in diesem Beispiel jetzt zum Beispiel Kinder involviert sind, sondern einfach dieses komplexe, viele Dinge auf einmal strukturieren können, schaffen, parallel diverse Leben haben, das Leben der Ehefrau, des arbeitenden Menschen, der Freundin, der Mutter. Das ist für mich absolut weiblich. Und das ist so, also das sind für mich übermäßige Kräfte. Also ich sowieso habe ich extrem großen Respekt, obwohl ich ja anscheinend ja keine Kinder mag, vor Frauen, die außerhalb ihrer Kinder noch ein Leben, mehrere Leben haben als Frau, Mutter, Freundin, arbeitender Mensch, wie sowas geht. Also, und das ist für mich total weiblich, diese Kraft, das zu können. Das zu ich. Ich könnte dir kein Beispiel in meinem Leben nennen, wo ich das bei einem Mann so habe, das so parallel alles schafft.
Ich würde das genauso stehen lassen.
Ja.
Ein Hoch auf die Weiblichkeit.
Ist so, wirklich. Absolut. Und das ist für mich auch, ja, da mag sich jetzt vielleicht ein Mann auf den Schlips getreten fühlen und sagen, ja, ich könnte das auch alles so organisieren. Du würdest es wahrscheinlich auch hinkriegen, aber anders. Anders und vielleicht, ich weiß nicht so glattlaufend irgendwie. Und die Frauen beschweren sich auch nicht darüber irgendwie dann, also die ich in meinem Umfeld habe, die so heftige Leben haben, die machen das, die ziehen das durch, die sind konsequent.
Also ich muss mal eben kurz sagen, ich hab ja auch immer 5000 Sachen gleichzeitig und ich ziehe die durch, aber ich beschwere mich auch manchmal, aber bei meinem Mann.
Das ist auch okay, also das ist auch, weil ich meine beste Freundin gerade so hochgelobt habe, auch die beschwert sich mal und sagt, boah, ich bin gerade fix und fertig, aber nicht so quengelig jeden Tag irgendwie
Nee, ich meine, am Ende nützt es ja auch nichts, ne? Und ich beschwere mich auch nicht im Sinne von, dass ich dann irgendwie rumjaule oder irgendwie mein Leid klage, sondern eher mich manchmal mit meiner Familie hinsetze und sage, okay, Leute, so geht's hier gerade nicht. Mhm. Familienkonferenz, mir geht's gerade schlecht, wir müssen was verändern.
Ja.
So.
Ja.
Und so dürfen es ja auch alle anderen machen, wenn es denen schlecht geht. Also die Erlaubnis haben natürlich alle in der Familie.
Ja.
Ich glaube, ich bin die Einzige, die es einfordert und das hat wahrscheinlich einen Grund, aber ja, Martina, es war richtig schön mit dir.
Danke, kann ich nur so zurückgeben. Ich hoffe, ich habe nicht mit irgendwelchen Aussagen irgendwelchen Leuten noch Schlips getreten, aber gut, ich habe hier meine Meinung mal dargestellt und wie wir ja schon am Anfang festgestellt haben, es gibt keine Wahrheiten, so wirklich bei ganz vielen Themen, jeder hat seine Wahrheit und ich finde, das Wichtigste ist einfach Akzeptanz.
Ja.
Ganz wichtig.
In diesem Sinne, gibt es noch einen abschließenden Satz, den du sagen möchtest?
Einen abschließenden Satz, den ich sagen möchte? Puh. Nee, ich glaube, mit dieser Akzeptanzsatz, das ist, glaube ich, akzeptiert euch, ganz wichtig, das ist super wichtig, aber akzeptiert genauso andere Menschen, andere Meinung. Ich glaube dann, das würde der Welt schon ein bisschen helfen, wenn wir alle ein bisschen mehr Akzeptanz üben würden.
So, Amen.
Amen.
In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute.
Danke.
Und, ich freue mich, wenn die Folge online geht.
Ja, ich bin ganz gespannt.
Mach's gut.
Ciao.